Vogelfans, heute lasst uns mal über was sprechen, das gar nicht niedlich, witzig, romantisch ist, aber mega, mega wichtig. Wusstest du, dass jedes Jahr allein in Europa Millionen von Vögeln ganz legal geschossen werden? Und dazu kommen dann nochmal genauso viele Vögel, die illegal getötet und vom Himmel geschossen werden, die in Fallen oder Netzen von Wilderern enden. Ich finde das skandalös und ich kann gar nicht aufhören, mich darüber aufzuregen. Aber zum Glück gibt es Menschen, die sich nicht nur aufregen, sondern die etwas dagegen tun. Die Menschen beim Komitee gegen den Vogelmord zum Beispiel. Für diese Podcast-Folge habe ich mit Alexandra Delor gesprochen. Sie ist seit vielen Jahren als Freiwillige für das Komitee im Einsatz. Und sie kämpft ganz praktisch vor Ort gegen den Vogelmord. Und sie hat wirklich Spannendes zu erzählen. Ihre Geschichten klingen nach einer Mischung aus Vogelliebe, Abenteuerreise und Krimi. Ich freue mich sehr, dass ich sie euch heute vorstellen darf. Zwei Hinweise noch vorab. Wir nutzen in unserem Gespräch manchmal den Begriff CAPS. Das ist die Abkürzung des englischen Namens des Komitees gegen den Vogelmord. Und so eine Art Spitzname. Aus Transparenzgründen möchte ich noch dazu sagen, dass ich seit vielen Jahren Mitglied beim Komitee bin. Los geht's. Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Alexandra, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich total, dass wir endlich sprechen können, weil ich warte schon ganz lange auf diesen Termin. Du bist einfach ganz furchtbar viel unterwegs. In deiner Freizeit engagierst du dich nämlich für das Komitee gegen den Vogelmord. Als Freiwillige. Lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen, bitte. Was macht das Komitee gegen den Vogelmord?
Ganz, ganz viel. In ganz, ganz vielen Ländern, nicht nur in Europa. Beim Komitee geht es darum, Zugvögel auf ihren Zugwegen, also nach Norden oder nach Süden, auf dem Rückweg sicherer Zugwege zu verschaffen. Das werden viele Vögel auf ihren Wegen eben abgefangen, durch Netze, durch Leimruten. Sie werden mit Klangattrappen angelockt oder mit lebenden Lockvögeln an präparierte Stellen, um sie zu fangen, um sie zu töten oder um sie als Käfigvögel zu halten. Und ja, wir versuchen halt diese Zugwege sicher zu machen.
Das finde ich ein super, super wichtiges Thema, weil so wie du das erzählst, klingt das so ganz normal. Aber ich glaube, ganz vielen Leuten hier in Deutschland oder in Mitteleuropa, Österreich und der Schweiz ist es gar nicht bewusst, dass das überhaupt noch ein Problem ist, dass irgendwo noch Zugvögel gefangen werden. Du hast ja gerade schon mal so gesagt, dass die getötet werden oder dass sie als Käfigvögel gehalten werden. Kannst du noch so ein bisschen mehr erzählen, wo das herkommt, warum die das machen?
Also es sind ja überwiegend alte Traditionen. In Italien ist es so, also in vielen Ländern eigentlich, das hat man so vom Großvater gelernt. Ja, das finden die toll, es macht denen Spaß. Also es ist ja eine Art auch zu jagen und einen Erfolg zu haben, Jagderfolg zu haben. Das ist das eine, aber in manchen, also in vielen Ländern wird auch richtig viel Geld damit gemacht. Das ist ein richtiges Big Business. In Zypern sagt man, dass der Vogelfang vergleichbar ist mit Menschenhandel und Drogenhandel, was die Gewinne angehen.
Oh, krass.
Und von daher kann man sich vorstellen, dass diese Leute, die da involviert sind, sich das nicht nehmen lassen wollen von niemandem.
Da sind wir auch schon gleich bei dem großen Problem oder den Problemen, die ihr euch da stellt. Was ich auch noch mal total wichtig finde, ist, dass wir nicht immer so sagen, die anderen und so, sondern das Komitee setzt sich ja auch gegen illegalen Handel bei uns in Deutschland ein. Also es ist nicht immer nur dieses mit dem Zeigefinger zeigen auf andere Länder, sondern bei uns gibt es auch total viele Probleme. Aber du bist ja hier, weil du mit dem Komitee tatsächlich in anderen Ländern unterwegs bist und dich da einsetzt. Und darüber wollen wir heute zusammen reden. Wo bist du denn da so unterwegs?
Also ich bin eigentlich jedes Jahr unterwegs, einmal in Italien. Da gibt es immer ein großes Zugvogelschutzcamp am Südrand der Alpen, ne, wenn die Vögel gerade auf dem Zug sind im Herbst und die Alpen überqueren. Das ist in der Lombardei. Und in Zypern. In Zypern bin ich auch eigentlich regelmäßig unterwegs und die Einsatzgebiete unterscheiden sich voneinander und die Aufgaben so ein bisschen. Und auch die Fallen der Art des Vogelfangs unterscheiden sich.
Und wie ist das in Italien zum Beispiel?
In Italien ist es so, dass wir eigentlich immer am Tag arbeiten, also tagsüber unterwegs sind und Fallenstellen suchen. Es gibt Netze, die aufgestellt werden. Es gibt so alte, traditionelle Fallen. Das sind Aketti, das sind so Bogenfallen, die die Wilderer selber hergestellt haben oder immer noch herstellen. Und dann gibt es so kleine Schlagfallen aus Metall, die kann man kaufen. Und wir versuchen, diese Fallen zu finden. Inzwischen ist es so, und das ist praktisch der jahrelangen Arbeit des Komitees gedankt, dass man diese Stellen gar nicht mehr so einfach findet. Also die Wilderer, die haben mitbekommen innerhalb der letzten 25 Jahre, 30 Jahre vielleicht, dass da immer im Herbst Leute kommen, die nach ihren Fallen Ausschau halten. Und entsprechend verstecken die ihre Fallen viel besser als vor 10 Jahren, als ich angefangen habe. Nee, vor 15 Jahren.
Krass, aber das, wenn du schon diese Zeitdimension da reinbringst, wenn du sagst 25 Jahre und du machst es auch schon so lange, das zeigt ja auch, wie tief verwurzelt diese Traditionen sind. Also ihr versucht da schon so lange gegen zu kämpfen und es wird besser, aber es wird halt einfach so langsam besser.
Ja, es dauert lange, aber tatsächlich in Italien kann man wirklich richtig gute Erfolge verzeichnen. Also diese Bogenfallen, diese traditionellen, die gab es oder so Anfang der 2000er Jahre noch sehr viel und die sind jetzt zurückgegangen auf 5% der damaligen Anzahl. Also das ist schon extrem. Und als ich angefangen habe, 2010, habe ich noch regelmäßig viele von diesen traditionellen Fallen gefunden, also viele Stellen. Und jetzt ist es wirklich sehr wenig. Dieses Jahr waren es ein paar, im letzten Jahr waren es 2 Stellen. Dann kommt es auch mal vor, dass es dann 80 Fallen sind, also richtig viele. Aber das ist sehr, sehr zurückgegangen bei diesen traditionellen Fallen auf jeden Fall. Das ist ein super Erfolg auf jeden Fall.
Ja, mega Erfolg, ja. Kannst du erzählen, wie so eine Bogenfalle funktioniert? Weil das Wort klingt so harmlos, aber es ist es ja gar nicht.
Das ist ein Metalldraht, auf den wird ein dickerer Stock gesteckt, dann wird es gebogen, dann wird es gespannt durch eine Schnur. Dann wird an das Metallstöckchen noch ein ganz, also ist so ein Kerb drin, da wird ein kleines Stöckchen reingesteckt, das auch nochmal durch die Schnur gehalten wird. Das ist eigentlich relativ schwer zu beschreiben, aber vielleicht kannst du da nochmal ein Foto zu einblenden.
Ja, das mache ich gerne.
Und dann werden Bären an dieser Falle drapiert, damit die Vögel angelockt werden. Dann setzen sie sich auf dieses ganz kleine Stöckchen rauf und das löst praktisch den Mechanismus auf. Die Falle also öffnet sich durch den Draht und die Beine von dem Vogel, oft sind es Rotkehlchen, bleiben in den Fäden hängen. Und das zerschmettert denen die Beine, also bricht denen die Beine, die kleinen Knochen. Und dann hängen die kopfüber in diesen Fallen, bis der Wilderer kommt und sie umbringt.
Danke, dass du das erklärt hast. Auch wenn diese Falle irgendwie total kompliziert klingt, zeigt es aber auch, was dahinter steckt. Also, dass die sich richtig krass Gedanken gemacht haben, wie die so einen Vogel töten können.
Ja, genau. Also, wie man so eine Falle sich ausdenkt, konzipiert und irgendwie auch in Handarbeit erstellt und dann eben auch Orte schafft, wo man diese Fallen aufhängt, die nicht besonders offensichtlich sind, also wo man nicht als Spaziergänger beim Vorbeikommen drüber stolpert. Und die dann eben auch nochmal, ja, also drapiert werden mit diesen Früchten. Manchmal sind es auch Plastikfrüchte, die verwendet werden, also richtig Fake-Früchte. Und drumherum um diese Fangstellen, also werden die Orte auch attraktiv gemacht für die Vögel. Also es werden Wasserstellen, künstliche Wasserstellen eingerichtet. Alles ganz liebevoll. Es sieht aus, als würde sich da jemand richtig Mühe geben, den Vögeln einen schönen Aufenthaltsort zu schaffen. Aber letztendlich geht es halt darum, die Vögel anzulocken, dass die in die Fallen gehen und dann in den Fallen gefangen werden und man sie dann praktisch verwenden kann. Also diese Vögel, die sind dann dem Tode geweiht, ne, weil die haben zerschmetterte Beine, die sind schwer verletzt. Aber Vögel, die in anderen Fallen gefangen werden oder Netzen gefangen werden, die werden natürlich auch lebend verwendet, um dann eben wieder andere Artgenossen anzulocken.
Was hat man denn davon, dass man ein totes Rotkehlchen hat? Was machen die damit?
Ja, man kann es kaum glauben, aber die werden gegessen. Das sind so ein paar Gramm Vogel, ne? Die werden gerupft, die werden gegrillt und durch dieses Grillen oder dieses Braten werden die Knochen relativ weich. Also man kann die denn dann so essen. Ne? Die Vögel haben ja leichte Knochen, luftgefüllte Knochen und die sind wahrscheinlich dann wie Salzstangen im Mund. Also dann wird der ganze Vogel gegessen. Vielleicht wird der Schnabel noch abgemacht, aber im Grunde wird der ganze Vogel gegessen.
Okay.
Und wenn man die verkauft, dann zahlt man für so ein Teller Rotkehlchen 5-6 Stück 50, 60 Euro.
Boah, okay. Ja, schön. Also ich habe, als du das gerade beschrieben hast, wie viel Mühe die sich geben, die Rotkehlchen anzulocken, habe ich gedacht, boah, was für viel fehlgeleitete Energie. Wie schön wäre das, wenn die sich für was Vernünftiges einsetzen würden. Nicht, um die zu töten. Oh, krass.
Das kannst du sagen, ja. Es ist halt auch so richtig so hinterhältig, ne? Also man macht es den Vögeln schön, man lockt sie an. Ich meine, man muss sich vorstellen, sie sind auf ihrem Zugweg, haben es geschafft, über die Alpen zu fliegen, sind sicherlich total entkräftet und wollen sich ausruhen, wollen was fressen. Dann werden sie vielleicht angelockt durch die Stimmen ihrer Artgenossen, also die in Käfigen gehaltenen Vögel, die vorher gefangen wurden im Jahr zuvor. Denken die, ah, das ist ein guter Platz, da höre ich meine Artgenossen, da fliege ich mal runter. Ah, da sehe ich ganz viele Früchte, da kann ich was fressen, da kann ich was trinken. Und dann setzen sie sich auf so eine Falle und die schnappt zu und dann sind sie geschnappt.
Also ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass man so viel Energie da reinsteckt, einfach nur ein Lebewesen zu töten. So krass. Okay, aber wir müssen das ja zum Glück auch gar nicht verstehen. Aber wir wollen natürlich noch viel besser verstehen, was ihr da macht oder was du da machst, um genau das zu verhindern, dass die Vögel getötet werden. Du hast gerade schon mal ein bisschen erzählt von Italien. Magst du noch mal erzählen, was der Unterschied zu Zypern ist oder wie das auf Zypern so läuft? Einfach damit wir so ein größeres Bild bekommen von der Arbeit, die das Komitee leistet.
In Zypern sind wir immer nachts unterwegs. Da gehen wir los um 11, 11:30 nachts. Wir haben ja eine große Database an Stellen, an Fangstellen über die ganzen Jahre. Also auch in Zypern läuft es, glaube ich, seit 20 Jahren auch schon, dass Caps da unterwegs ist. Da kennen wir die Stellen. Da kennen wir viele, viele Stellen. Tausende von Stellen sind bekannt als Fangstellen. Und ja, da fahren wir halt dann in die Region und hören in der Nacht nach Klangattrappen. Die werden aufgestellt neben den Netzen. Also die Wilderer haben Netze, manchmal 1, 2 Netze, manchmal 5, 6 Netze. Und mit diesen Klangattrappen, also da werden die Gesänge der Zielgruppe, also der Mönchsgrasmücken, Ambelopulia nennt sich das da, werden abgespielt. Dann fliegen die Vögel, die ja nachts auch also viel ziehen, die lassen sich da in der Gegend nieder und fliegen dann morgens früh oder so in die Netze. Das wird forciert, indem die Wilderer dann morgens in der Dämmerung in der Nähe von ihren Netzen rumlaufen. Die haben dann so eine Handvoll Steine in der Hand, so Kieselsteine, und werfen dann in die Bäume, in denen die Vögel sitzen, diese Steine. Dann fliegen die Vögel auf und direkt in die Netze rein. Ja, und diese Stellen suchen wir eben und versuchen, wo wir da nah rangehen, um zu gucken, steht da wirklich ein Netz? Gucken wir erstmal, ob die Leute dort warten. Also die Wilderer haben sich jetzt zur Gewohnheit gemacht, ihre Netze zu bewachen. Also seitdem wir da sind und stören. Und man will natürlich auf keinen Fall so einem Wilderer begegnen, weil die, ich würde mal sagen, they are not amused.
Ja, also was du gerade gesagt hast, wie viel Geld da offensichtlich im Spiel ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau. Die sind dann also nicht freundlich. Man will denen nicht begegnen, sodass wir, also bevor wir so näher rankommen an so eine Stelle, also man hört die ja von Weitem, die Klangattrappen, man hört die über einen Kilometer oder so, dann versuchen wir da näher ranzukommen und gucken aber oft vorher mit einem Nachtsichtgerät, ob die da sitzen und ihre Fallen bewachen. Das sieht man ja nicht, wir können ja im Dunkeln nicht sehen, wenn man dann da hinkommt und auf einmal wird man überrascht von denen, das kann ungut ausgehen, ja, das will man auf keinen Fall. Wenn dann da niemand ist, dann gehen wir hin zu den Klangattrappen. Wir verfolgen einfach diese Rufe und stoßen dann meistens auf Netze. Dann versuchen wir halt so schnell wie möglich Polizei oder die Jagdaufseher heranzukriegen, damit die praktisch dann versuchen, die Wilderer zu überführen.
Das heißt, ihr seid so quasi die Bodentruppen und ihr checkt das alles aus. Und die eigentliche, also dieses Verhaften oder die Wilderer stellen, das müsst ihr nicht selber übernehmen, sondern da arbeitet ihr mit den lokalen Sicherheitsbehörden zusammen.
Da haben wir ja gar keine Befugnis, das können wir ja gar nicht, ne? Und das würden die auch gar nicht zulassen. Genau, wir suchen die Fallen, wir machen also im Grunde die Hauptarbeit, ja, oder die zeitintensive Arbeit, die machen wir, nämlich die Fallen aufspüren und ja, praktisch das das Eingreifen oder den Übergriff, das macht dann die Polizei oder die Jagdaufseher.
Das heißt, wenn ihr da in Zypern unterwegs seid und du hast gerade gesagt, ihr seid da nachts unterwegs, das klingt, als wäre das mega anstrengend auch für euch. Also es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr aufregend, da nachts unterwegs zu sein, immer in der Angst, dass man jemanden trifft, der einem nicht wohlgesonnen ist.
Also so anstrengend finde ich es nicht. Also naja, bis auf den Schlafmangel, den man dann irgendwann hat, weil man nicht so schnell switchen kann von normalem Rhythmus, ne, Tag-Nacht-Rhythmus. Und dann kehrt sich das ja um. Da, ja, ist man manchmal ganz schön müde. Aber das finde ich jetzt nicht so anstrengend. Aber das, was du angesprochen hast, natürlich, du bist immer irgendwie relativ angespannt und versuchst halt alles abzuchecken und zu gucken, dass auch keine Autos in der Nähe stehen oder so. Das ist nämlich auch manchmal der Fall oder häufig der Fall, dass die Leute, die ihre Netze aufstellen nachts mit ihren Klangattrappen, dass die Stellen auch mit dem Auto überwachen, also an den Zufahrtswegen irgendwie parken, nachts auch im Dunkeln in den Autos sitzen, ohne Scheinwerfer und einfach gucken, ob ein anderes Auto kommt, also oder ob irgendwie Leute zu Fuß kommen oder so. Ne? Die haben vielleicht inzwischen auch Nachtsichtgeräte, um einfach früh genug zu erkennen, dass wir unterwegs sind.
Das heißt, die rüsten richtig nach. Du hast gerade schon erzählt, dass da Rotkehlchen in die Fallen gegangen sind oder dass sie auf Rotkehlchen spezialisiert waren und Mönchsgrasmücken. Welche anderen Arten sind denn davon noch betroffen?
Also in Zypern sind es die Mönchsgrasmücken eigentlich. Aber diese Fallen oder Netze, die fangen ja nicht selektiv. Das heißt, es fliegt eigentlich alles rein in die Netze oder es bleibt alles kleben an den Leimruten. Es bleiben auch Chamäleons hängen oder kleine Eidechsen, also das passiert auch. Die bleiben genauso kleben wie ein Vogel. Also wenn da ein Tier erstmal dran hängt, da ist keiner drin. Es sei denn, es ist vielleicht nur mit den Stoßfedern vielleicht dran, dann strampelt er sich frei und verliert den ganzen Stoß. Aber eigentlich kommt man da als Tier nicht mehr von weg. Das ist so ein zäher, klebriger Leim, da ist kaum ein drin. Also das heißt, alle Vögel, die da unterwegs sind, Pirole, alle, die da auf dem Zug unterwegs sind, daran kommen, die bleiben da kleben. Das Ding ist eben mit diesen Leimruten, es werden Sträucher oder Bäume so ein bisschen freigeschnitten und dann werden diese klebrigen Leimruten waagerecht in diese Sträucher gehängt und die Vögel haben die Tendenz, sich auf diese schön freien, waagerechten Zweige in Anführungsstriche zu setzen und dann bleiben die sofort kleben.
Werden bei diesen Leimruten dann auch Klangattrappen benutzt oder wie habt ihr eine Chance, die zu finden?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also nicht nur für Netze, auch für Leimruten werden Klangattrappen verwendet, aber nicht immer. Es kann eben auch sein, dass die einfach, um einfach nicht so auffällig zu sein natürlich und nicht so leicht gefunden werden zu können, dass die ohne Caller, also Caller sagen wir, in den Bäumen, in den Sträuchern drapiert werden. Das ist beides möglich. Der Fangerfolg ist natürlich höher und die Strafe ist auch höher, wenn man einen Wilderer mit einer Klangattrappe erwischt.
Ach krass, das heißt, wenn die einfach nur mal so zum Spaß auslegen, ist es nicht ganz so krass. Was sind denn da die Strafen? Also was erwartet die dann, die Wilderer, die da geschnappt werden?
Also so ein paar Leimruten auszulegen, also irgendwie so bis zu 70 Stück oder so, da ist die Strafe bei 200 Euro. Ist also jetzt nicht so viel. Aber wenn man zum Beispiel so einen Caller, also eine Klangattrappe benutzt, dann sind es 500 Euro, die dazukommen. Ganz krass wird's, wenn man in einer Non-Hunting Area wildert, also in einem Bereich, in Zonen, die also verboten sind, dann kostet es 2000 Euro. Und wenn man natürlich besonders geschützte Singvögel fängt, dann kommen bestimmt nochmal 2000 Euro drauf. Und je nachdem, was denn dann noch bei den Wilderern entdeckt wird an vielleicht illegalen Waffen oder so, erhöht es die Strafe.
Ich kann mir immer gar nicht so richtig vorstellen, ob das denen wehtut, wenn die so viel Geld mit den Vögeln vielleicht verdienen können.
Ja, also es gibt natürlich so Leute, die jetzt, ja, die das vielleicht in einem sehr begrenzten Rahmen machen, die vielleicht jeden Tag ein, zwei Vögel fangen. Also es ist keine Entschuldigung, aber und es ist immer noch zu viel, aber für die ist es dann sehr viel. Aber wir kennen auch Wilderer, also die halt richtig so bandenmäßig organisiert sind, die in einem unvorstellbaren Rahmen Vögel fangen. Da wissen wir, dass die 500 Vögel am Tag fangen und dann kann man sich vorstellen, was für einen Haufen Geld die damit verdienen,
ja,
ohne darauf Steuern zu zahlen. Und denen tut es dann nicht so sehr weh.
Das heißt, mit Strafe alleine kommen wir da nicht weiter. Eure Arbeit ist super, super wichtig, dass ihr da immer weiter vor Ort seid und weiter aufklärt. Aber selbst wenn die da so mehr oder weniger Geld bezahlen, hängt es ja immer davon ab, dass da wirklich die Polizei vor Ort ist und dass die dann hinterher auch angeklagt werden, weil ihr das gar nicht mehr selber in der Hand habt. Wie läuft das in den verschiedenen Ländern?
In Italien läuft es wunderbar. Deswegen, glaube ich, können wir einfach auch so viel Erfolg zurückblicken. Da verarbeiten wir mit der Polizei zusammen, mit der Forstpolizei. Da ist es eben so, dass sich die Forstpolizisten für diesen Herbsteinsatz in der Lombardei, da melden die sich freiwillig für den Einsatz. Also die kommen aus ganz verschiedenen Regionen aus Italien und sagen, wir haben da Lust drauf, wir wollen uns engagieren gegen die Wilderei. Und dann sind die halt ein oder zwei Wochen in diesem Camp. Und die sind zum einen motiviert, wie man sich vorstellen kann, weil die sich da freiwillig für melden. Die haben da richtig Lust drauf. Und da kann man auch von ausgehen, dass es da keine Verbandlungen gibt. Die kennen sich da in der Region nicht aus. Die kennen da niemanden. Mhm. Und insofern...
Das macht den Polizeijob leichter, ja.
Genau. Das macht die Arbeit auf jeden Fall leichter, ja. Und weil wir da schon so lange mit denen zusammenarbeiten, ist es einfach sehr, sehr früchtetragend. Zeigen denen die Stellen, die lassen sich von uns dahin führen. In Italien ist es häufig so, dass das dann morgens früh passiert, also in der Dunkelheit noch, damit die sich dann die Stelle angucken können. Wir denn dann abhauen, ungesehen. Und die legen sich dann auf die Lauer. Also die haben irgendwie auch dann so Tarndecken und so und Proviant mit dabei, weil es dauert oft auch einige Stunden, bis dann der Wilderer kommt. Und in dem Moment, wo die eben sehen, dass der einen Vogel aus dem Netz holt oder aus der Falle oder die Falle, die zugeschlagen ist, ohne dass ein Vogel drin ist, die Falle wieder Fänge stellt, also wieder aufstellt oder einen Köder, einen Wurm oder so reinhängt. In dem Moment kann man eben sagen, okay, das sind jetzt deine Fallen und das ist dann der Beweis dafür, dass es der Vogelfänger ist und dann kann der eben überführt werden. Frischer Tat ertappt.
Das heißt, in Italien läuft es ziemlich gut. Und wie ist das in Zypern?
Genau, in Italien läuft das super. Und in Zypern ist das ein bisschen schwieriger. Ja, ich glaube insofern, als dass man sich da kennt, dass die Jagdaufseher Wilderer kennen, weil sie im gleichen Ort leben oder so, oder weil das einfach auch so verbreitet ist, weil einfach so viele auch mit diesem Thema Vogelfang in Berührung kommen, unweigerlich. Und da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger für die Polizisten zu arbeiten, weil sie teilweise, glaube ich, wirklich auch Angst haben müssen vor den Wilderern. Weil auch die Polizei bedroht wird. Natürlich auch die Jagdaufseher, die ja also jetzt nicht gut ausgestattet sind.
Das heißt, das macht die Arbeit auch für die Polizei sehr viel schwieriger und sehr viel privater. Und vielleicht ist das ja auch manchmal so, dass eine Hand die andere wäscht.
Ja, das will man stark vermuten. Das ist EU-Recht, das gilt genauso in Zypern und es muss da umgesetzt werden, aber es mangelt an der Umsetzung. Also es gibt nicht genug Nachdruck, man setzt sich da nicht genug für ein, damit diese Gesetze durchgesetzt werden, warum auch immer. Es gibt Situationen, wo wir die Jagdaufseher zu einer Stelle führen, mit dem Netz meinetwegen oder Leimruten, und dann begrüßen die den Wilderer per Handschlag.
Okay, das ist aber auch super, super frustrierend für euch. Das heißt, es ist einfach noch super, super viel zu tun. Und es ist mega wichtig, dass ihr diese Arbeit macht. Es ist auch ganz großartig, dass ihr die macht. Gibt es irgendein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, viele. Also es gibt ein bisschen gruselige Erlebnisse und es gibt aber auch total lustige Erlebnisse. Ich fange vielleicht mal mit den gruseligen an. Also die hat man auf Zypern. Ich erinnere mich an eine Situation, da wurden wir zu zweit vom Auto, also von dem Fahrer, praktisch an der Stelle rausgelassen, nachts im Dunkeln, um halt einen bestimmten Punkt zu checken. Wir gehen irgendwie 3 Meter, das Auto fährt weg und auf einmal gehen die Scheinwerfer von einem geparkten Auto an, leuchten praktisch über die Fläche. Das heißt, Wilderer, die da patrouillieren, um auf ihre Netze aufzupassen. Die waren da ganz in der Nähe, wo wir aufgestiegen sind. Die haben halt gesehen, dass da ein Auto parkt und wieder wegfährt. Und dann haben die uns da gesucht. Also wir waren praktisch nicht weit entfernt von dem Standort des Pickups. Wir haben uns dann irgendwie auf den Boden geworfen und also Köpfe flach gehalten, Handy auf lautlos noch gestellt. Und dann sind die da rumgefahren mit dem Auto, also haben praktisch mit dem Scheinwerfer die Fläche abgeleuchtet, haben sich auch verständigt mit anderen Wilderern, die dann angefahren kamen. Also es waren dann da so 3 Pickups, die dann da standen. Und ja, die unterhielten sich halt lautstark. Und man merkte an der Stimmlage, ja, die sind irgendwie wütend und ärgerlich und suchen uns. Und dann haben wir da ja irgendwie so eine Dreiviertelstunde ausgeharrt und die haben uns zum Glück nicht gefunden. Das passiert immer mal wieder. Aber eine lustige Erinnerung habe ich tatsächlich auch von Zypern. Manchmal ist es so, dass wir Netze im Auftrag der Polizei abbauen, weil die keine Kapazitäten haben oder so. Und da erinnere ich mich dran, dass wir also ein Netz, was in einem Wilderergarten direkt neben dem Haus stand, das haben wir abgebaut und konnten währenddessen die ganze Zeit sehen, wie der Wilderer in seinem Wohnzimmer sitzt und Fernseh guckt. Und dann stellt man sich vor, er ist also vor den Nachrichten oder was immer er geguckt hat, zu seinem Netz gegangen, hat es kontrolliert und geht dann vielleicht kurz nach Sonnenuntergang, nach 2 Stunden später wieder an sein Netz, kommt an die Stelle und findet nichts mehr. Das ist eine ganz lustige und nette Vorstellung.
Das stimmt.
Oder es gibt noch eine ganz, ganz lustige Episode aus Italien. Da habe ich die Forstpolizei zu einem Ansatz geführt, also an eine Stelle mit einem Netz oder Fallen, ich weiß nicht mehr so genau, und bin dann gegangen. Die haben den Wilderer erstmal nicht geschnappt, weil der geflüchtet ist, als er sie gesehen hat. Und dann war es aber so, der Wilderer hatte lange, blonde, lockige Haare. Der hat sich, also der kannte sich natürlich in dem Gelände besser aus und konnte sich da gut bewegen, ist also den davon gerannt. Und die Polizei ist dann einfach ins Dorf, hat beim Bürgermeister oder wo auch immer nachgefragt, wo wohnt denn der Mann mit den langen, blonden, lockigen Haaren, und haben ihn praktisch so ausfindig gemacht, sind zu ihm nach Hause gegangen und haben ihn halt so geschnappt.
Der hatte wahrscheinlich sehr gestaunt, dass sie da plötzlich standen.
Genau.
Sehr gute Erfolgsgeschichte auch. Wir haben jetzt hauptsächlich über Zypern und Italien gesprochen, weil das die Regionen sind, in denen du unterwegs bist. Gibt es denn noch andere Regionen, in denen sich das Komitee gegen den Vogelmord einsetzt?
Ja, tatsächlich in vielen europäischen Ländern. Mir fallen bestimmt nicht alle ein, kann man alles nachlesen, aber in Frankreich, in Spanien, also in ganz Italien auch, Malta, tatsächlich auch Libanon seit mehreren Jahren. Im Moment gerade eine schwierige Situation natürlich.
Das zeigt auch total schön, dass Vögel weltweit gefährdet sind und dass es super ist, dass ihr euch in vielen Orten für sie einsetzt. Das Komitee gegen den Vogelmord ist ja auch ein Verein. Das heißt, die haben da jetzt nicht ein ganzes Land oder so hinter sich mit allen Steuereinnahmen. Und die sind auch auf Freiwillige wie dich angewiesen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie wird man da Freiwillige oder Freiwilliger? Wie bist du eine geworden?
Also, als ich das erste Mal über das Komitee gestolpert bin, das muss Social Media gewesen sein, ja, da habe ich mich belesen und dann hieß es, man kann das Komitee unterstützen. Also man kann spenden oder man kann aktiv werden. Und das fand ich super interessant. Und ja, habe mich dann beworben. Also ich habe eine Mail hingeschrieben und habe gesagt, ich würde gern mitmachen. Und dann hatten wir ein Telefonat. Und dann bin ich eingeladen worden zum Vogelschutzcamp in Italien. Also da kommen in der Regel immer erstmal alle Neuanwärter hin und können ihre ersten Erfahrungen sammeln.
Weil, wie du gerade schon gesagt hast, es da am einfachsten läuft und wahrscheinlich auch, weil es am sichersten ist. Das heißt, wenn das jetzt irgendjemand hört und denkt, yeah, ich möchte mich dafür einsetzen, dass mehr Rotkehlchen und Mönchsgrasmücken lebend an ihrem Ziel ankommen, dann kann man sich auch bewerben. Braucht ihr denn überhaupt noch Leute?
Ja, auf jeden Fall. Wir können immer Leute gebrauchen. Also es gibt immer Interessierte, die das erste Mal mit dabei sind. Aber wichtig ist ja, dass die Leute öfter kommen und einfach auch wissen, wie sie Fallen finden, ja. Jemand, der das erste Mal kommt, der kann uns noch nicht so viel unterstützen. Ne? Man braucht also Erfahrung, man muss immer wieder kommen, um einfach einen Erfahrungsschatz aufzubauen, um so ein Bild im Kopf zu haben, wie die Stellen aussehen, wo man Fallen findet. Und das muss man lernen. Und das dauert ein bisschen, dass man praktisch richtig auch mitarbeiten kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir neue Leute bekommen, die im besten Fall dann auch uns erhalten bleiben und immer wieder kommen.
Gibt es irgendwas, was man vorher können muss, wissen muss? Sollte man irgendwas studiert haben?
Nee, eigentlich nicht. Es kommt immer auf die Einsatzgebiete drauf an. Also für Italien, da sind wir im Hochgebirge unterwegs. Ja, das muss man schon fit sein. Man muss also trittsicher sein. Man geht ja nie irgendwie Wanderwege, sondern oft ausgesetzte Pfade, immer bergauf oder bergab. Also da muss man trittsicher sein. Das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung. Und ja, Englisch sollte man auch können, weil es ist ja ein internationales Team. Und da muss man irgendwie eine Campsprache haben und ist dann Englisch. Ja, und man muss ein bisschen auf Urlaubsluxus verzichten. Also wir sind einfach alle da dafür, dass wir die Arbeit so gut wie möglich machen, Fallen finden oder was auch immer erwünscht ist. Und da muss man halt eventuell mal auf Mittagsschlaf oder auf den Kaffee am Mittag verzichten.
Es ist kein Strandurlaub.
Ja, genau. Und für Zypern ist es so, dass man nicht so super fit sein muss. Also da geht es nicht die Berge hoch oder so, das ist alles relativ flach da. Aber ja, es ist manchmal ein bisschen brenzlig, die Situation. Man sollte halt nicht so ängstlich sein. Ich meine, der Vorteil ist, wir sind immer zu zweit unterwegs. Das ist ganz, ganz wichtig für Zypern. Das ist in Italien nicht immer der Fall. Da ist man auch mal allein unterwegs, wenn man die entsprechende Erfahrung hat.
Das heißt, wenn man für das Komitee unterwegs ist, braucht man auch so ein bisschen Abenteuerlust, oder?
Ja, doch, ein bisschen schon, auf jeden Fall. Und das Ganze ist ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel, weil man muss sich vorstellen, die Wilderer, die wollen nicht entdeckt werden, die verstecken ihre Fallen und wir versuchen, ihre Fallen zu finden und sie aufzuspüren.
Du hast jetzt gerade auch schon von diesen körperlichen Voraussetzungen gesprochen, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass es auch schwierig ist, all diese toten Vögel zu sehen oder all diese gefangenen Vögel, das ganze Leid irgendwie zu verarbeiten oder zu verkraften. Wie gehst du denn damit um?
Ja, da geht natürlich auch jeder unterschiedlich mit um. Ich finde es immer schwer, die Vögel zu sehen, die schwer verletzt in den Fallen hängen oder in den Netzen. Die gucken einen dann an, wenn man kommt, flattern natürlich auch, weil sie Angst haben, aber so geschwächte Vögel gucken einfach nur noch mit ihren großen Augen. Und man muss die einfach da drin lassen. Man kann die nicht rausnehmen, weil nur damit kann man die überführen. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn man die Wilderer überführen kann mit ihren Fallen, mit den gefangenen Vögeln, dann kann man darauf hoffen, dass die damit aufhören und dann eben keine weiteren Vögel in die Fallen fliegen. Mhm. Und das ist, ja, das ist halt schwierig und nicht schön. Also ein Stück weit gewöhnt man sich ja auch an sowas. Aber wenn ich mir dann im Nachhinein immer die Fotos angucke, weil wir natürlich auch das alles dokumentieren mit den Handys, ja, dann kann man nochmal in Ruhe gucken, wie die Vögel da in den Fallen hingen und ja, wie traurig das natürlich ist, mit anzusehen.
Okay, das heißt, es ist tatsächlich gar nicht für jeden, dieser Job. Aber es ist gut zu wissen vorher, worauf man sich einlässt. Und ich glaube, dadurch, dass ihr alle nicht alleine vor Ort seid, sondern dass ihr euch auch gegenseitig unterstützen könnt, ist es vielleicht auch so eine Hilfe, die ihr euch gegenseitig geben könnt.
Ja, unbedingt.
Und selbst wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, man müsste dringend vor Ort aktiv werden, kann man euch ja trotzdem bei eurer Arbeit unterstützen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass es körperlich anstrengend sein kann, dass es mental anstrengend ist. Warum machst du das denn dann überhaupt?
Eine gute Frage. Ich mag natürlich Vögel, klar. Und ich glaube, was ich so ganz schlimm finde, was wahrscheinlich der größte Antrieb ist, also dass man den Vögeln so nachstellt, dass man die so auf ihrem anstrengenden Zug anlockt mit einem unheimlichen Aufwand und sie dann fängt. Das finde ich einfach wahnsinnig hinterhältig und gemein. Das ist, glaube ich, mein Antrieb. Und nebenbei muss ich sagen, ist es so schön, immer wieder mit den gleichen Leuten zusammenzukommen, die man jetzt natürlich über Jahre kennengelernt hat. Man arbeitet zusammen an diesen Fällen, man geht zusammen raus, man freut sich auch zusammen über die Erfolge. Also wenn dann die Wilderer geschnappt werden, dann kriegt man manchmal so Hintergrundinfos und dann, ja, dann zieht man sich das zusammen rein und freut sich drüber, dass der geschnappt wurde. Das ist ein unheimliches Erfolgserlebnis. Ja, und natürlich ist es in Italien wunderschön, in den Bergen unterwegs zu sein. Ich sage immer, das ist ein toller Wanderurlaub für mich.
Okay, das heißt, es lohnt sich trotzdem.
Genau. Was ich noch sagen wollte, warum ich das mache, weil ich einfach gut finde, dass ich direkt was bewirken kann mit dieser Arbeit. Also das ist das Tolle daran. Und dass es eine große Veränderung ausmacht, diese jahrzehntelange Arbeit von Camps. Also dass wir eigentlich richtig gute Erfolge haben mit dem, was wir machen. Also in jedem Camp werden 20, 30 Wilderer geschnappt, Fallen stillgelegt, illegale Waffen und Munition beschlagnahmt von der Polizei. Es ist einfach wirklich richtig erfolgreich, was wir da machen.
Und du bist mittendrin. Also Alexandra, vielen, vielen Dank für diese großartige Arbeit, aber vor allen Dingen auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um von dieser Arbeit uns zu erzählen. Danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Wenn du jetzt noch mehr von den Aktivitäten des Komitees gegen den Vogelmord erfahren oder sie vielleicht auch bei ihrer Arbeit unterstützen möchtest, mit Geld oder deiner Lebenszeit, findest du alle Infos unter komitee.de. Und falls es dir so geht wie mir und du ständig vergisst, wie viele M's und T's und E's es in dem Wort Komitee gibt, findest du den Link dazu auch in den Shownotes. Da packe ich dir auch mal den Link zu den Vogelstimmen-Bootcamps rein. Mit denen starten wir nämlich im Januar und im Dezember kannst du dir noch dein Ticket zum Early-Bird-Preis sichern. Mit den Bootcamps steigst du im nächsten Jahr Vogel für Vogel ein und wirst fit für das große Frühlingskonzert der Vögel. Und dann kannst du auch dieses Glücksgefühl erleben, wenn du eine neue Vogelart in ihrer Stimme erkennst. Wir hören uns in 2 Wochen wieder oder vielleicht auch schon morgen früh im Audio-Adventskalender für Vogelfans. Egal wann, hab eine gute Zeit bis dahin. Und zwischen all den Plätzchen und dem Geschenkpapier immer schön dran denken. Lass mehr Vögel in dein Leben.